begrüße ich alle zurück und würde vorschlagen, wir gehen direkt in Medias Res mit Top 3 und dann übergebe ich an dich, Peter.
Ja, herzlichen Dank und seien Sie alle gegrüßt. Bei uns soll es diesmal wieder um das Thema Sale and Lease Back gehen. Das heißt den Exposure Draft 2024 Lease Liability in a Sale and Lease Back. Wir hatten das Thema bereits zweimal erörtert in der 95. und in der 97. Sitzung. Und auf der Basis ist im Endeffekt der Entwurf einer Stellungnahme entstanden, welche noch bis zum 29.03. An das IASB übermittelt werden kann. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich die letzte Befassung, wo wir miteinander sprechen können. Alles, was danach noch erfolgt, müsste dann zwangsläufig im Umlaufverfahren wahrscheinlich stattfinden. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt erstmalig sozusagen auf den Entwurf der Formulierungen gucken. Um Sie noch mal ganz kurz mit ins Boot zu holen, grundsätzlich sprechen wir ja über Sale- und Leaseback-Transaktionen, bei denen der Sale die Voraussetzungen für den Verkauf gemäß IFRS 15 erfüllt. Dazu gibt es dann einen Leaseback, welcher mit vollständig variablen Leasingzahlungen ausgestaltet ist, sodass sich dann die Frage stellt, wie ist das Nutzungsrecht zu bewerten und natürlich auch, wie ist ein Gewinn oder ein Verlust zu bestimmen im Zeitpunkt der Transaktion. Das waren so die Fragestellungen, die das IFRS-IC und auch das IASB umgetrieben haben und dann im Endeffekt zu dem Exposure Draft führten, mittels welchem transportiert wird, dass das Nutzungsrecht mit dem Anteil des früheren Buchwerts des Assets zu bewerten ist, welcher sich auf das zurückbehaltene Nutzungsrecht bezieht und die Ermittlung sozusagen durch einen Vergleich des Barwerts der erwarteten Leasingzahlung mit dem beizulegenden Wert des verkauften Assets zu erfolgen hat, sodass tatsächlich ein Erfolg nur für den tatsächlich verkauften Anteil zu erfassen ist. Wir hatten ja in den letzten Sitzungen auch schon darüber gesprochen, dass der Entwurf sehr stark auf das Thema erwartete Leasingzahlungen fokussiert und diesen Begriff ja auch neu einführt, was dazu führt, dass einerseits ein Bruch mit der allgemeinen Definition von Leasingzahlungen gemäß IFRS 16 entsteht oder entstehen würde und zum anderen dieses Vorgehen auch relativ komplexe Vorschriften, insbesondere für die Folgebewertung, notwendig gemacht hat, die dann auch in dem Exposure Draft vorgeschlagen sind. Das Ganze führte uns bzw. Sie als Fachausschuss dann in den letzten Sitzungen zu der Einschätzung, dass die Vorschläge des IASB eigentlich ein zu komplexer Lösungsversuch sind, dass das Ziel der Verhinderung der vollständigen Gewinnrealisierung zwar geteilt wird, aber wie gesagt, der vorgeschlagene Lösungsweg als zu komplex erachtet wird. Nach der Ansicht, die geäußert wurde, wäre das Thema eigentlich besser im Rahmen des ausstehenden Post-Implementation Review zu IFRS 16 zu erörtern, da in diesem Rahmen dann auch eine einheitliche Konzeption für einerseits normale Leasingverhältnisse, andererseits für Leasingverhältnisse, die aus Sale- und Leaseback-Transaktionen resultieren, erarbeitet werden könnte. Sollte aufgrund der unvollständigen Regelungen des Standards und ja auch der festgestellten Diversity in Practice jedoch bereits kurzfristig eine Lösungsmöglichkeit im IASB vorgesehen werden, dann sollte diese zumindest deutlich einfacher als die Vorschläge des ED ausfallen. Und in diesem Rahmen wurde dann halt auch eine Alternative vorgeschlagen, und zwar die Abgrenzung des auf den zurückbehaltenen Anteil am Nutzungsrecht entfallenden Gewinns über die erwartete Laufzeit des Leasing- oder Leaseback-Vertrags. Das wäre dann so zu handhaben, dass in diesem Fall für die Abbildung der Nutzungsrechte oder des Nutzungsrechts und der Leasingverbindlichkeit die allgemeinen Vorschriften des IFRS 16 Anwendung finden könnten und auch nicht angepasst werden müssten. Gleichzeitig wäre ergänzend dazu aber auch noch der sozusagen zu viel erfasste Gewinn im Sinne eines Deferred Incomes über die Laufzeit des Leasebacks dann abzugrenzen. Der Vorschlag, der zielte dann im Endeffekt einerseits auf das Thema Komplexitätsreduzierung und andererseits wurde halt auch die Hoffnung oder Erwartung geäußert, dass dadurch besser entscheidungsnützliche Informationen zur Verfügung gestellt werden könnten. Das ist, wie gesagt, das, was wir in der 95. und 97. Sitzung miteinander besprochen haben. Was sich grundsätzlich auch in der Stellungnahme bzw. dem Entwurf der Stellungnahme wiederfinden sollte. Da das Anschreiben im Endeffekt ja immer ein wenig ein Extrakt aus der Beantwortung der Fragen ist, würde ich dann an dieser Stelle eigentlich direkt auf Frage 1 übergehen. Und den Sven, du hast es schon
einmal. Man müsste uns mal zum Co-Host bzw. Moderator machen, damit wir den Bildschirm teilen können.
Bis dahin würde ich einfach schon mal, Sie haben es ja wahrscheinlich vorliegen, die Frage in den Raum stellen, ob das, was ich gerade ausgeführt habe, zum einen noch der aktuelle Erkenntnisstand Ihrerseits ist und falls er das ist, ob er dann auch korrekt wiedergegeben ist im Sinne von den Formulierungsvorschlägen. Wie gesagt, das würde ich so offen erstmal hinsichtlich Frage 1 an Sie übergeben. Haben Sie Anmerkungen zur Beantwortung von Frage 1? Dem scheint ja erstmal nicht so zu sein. Darf ich dann umgekehrt entnehmen, dass Sie mit den Ausführungen sozusagen zufrieden sind und es in dieser Form dann auch bei der Beantwortung bleiben könnte?
Die einzige Frage, die ich noch hatte, Herr Zimniok, war, Sie haben ja die Kommentar gemacht, da steht ja, a possible spillover effect of this amendment should also be taken into account. Und wir werden da wenig konkret bei der Sache.
Sagen Sie mir bitte nochmal, an welcher Stelle genau?
Das ist in der Frage 1, hier haben Sie ja eine Kommentarbox eingefügt.
Ja.
Und da steht ja a possible spillover effect und so weiter und so fort. Ja, should be taken into account. Da hatten Sie ja die Frage, und ich konnte es auch nicht mehr rekonstruieren, deswegen meine Frage, wir müssten ja sagen, was die spillover effects sind. Ich meine, am Ende des Tages wird das erste Mal ein Konzept von expected lease payments eingeführt, ja, die nicht auf einer Rate oder einem Zinssatz basieren. Und ich habe mich jetzt auch noch gefragt, ich meine, das Problem ist, dass das Konzept sozusagen jetzt dadurch etabliert wird. Und die Frage war, glaube ich, damals, ich weiß zumindest da, wo ich dabei war in der Sitzung, da war die Frage, hat das irgendwie das Risiko von Analogieschlüssen? Aber ich wusste jetzt auch nicht mehr konkret, wie stark wir das konkretisiert haben oder ob das nur so eine allgemeine Grundbefürchtung war.
Genau, also das, was ich hier als Frage sozusagen mit zu den Formulierungsvorschlägen angeführt habe, bezieht sich eigentlich, wie ich auch geschrieben habe, auf die 95. Sitzung. Und da hatten wir drüber gesprochen, beispielsweise, so würde durch den vorgeschlagenen Ansatz beispielsweise das Prinzip, dass nur unentziehbare Zahlungen als Schuld angesetzt werden dürfen, konterkariert. Dabei wäre auch eine mögliche Ausstrahlungswirkung dieses Änderungsentwurfs zu beachten. Darauf bezieht sich dieser Passus. Und dann als zweiten Gedanken dazu, Schwierigkeiten in Bezug auf die Praktikabilität des Vorschlags wurden in Bezug auf die notwendige Differenzierung von geleasten Vermögenswerten nach Art des zugrunde liegenden Vertrags sowie auf mögliche Bewertungsunsicherheiten angeführt. Das sind sozusagen die Ausführungen, die dann hier in der ähnlichen Form in dem Entwurf der Stellungnahme aufgeführt sind. Wobei, wie gesagt, da zwei Aspekte dabei sind. Das eine, was Sie ansprechen, ist, ob dieses Thema der unentziehbaren Zahlungen, da ging es dann um diese Spillover-Effekte, also Ausstrahlungswirkung. Und bei dem anderen Thema, ob das mit der Praktikabilität wirklich so ein Problem ist, weil ja eine gewisse Bestandstrennung sicherlich ohnehin schon gemacht wird und im Zweifelsfall für Sale and Leaseback-Verträge vielleicht auch gar nicht so komplex und kritisch wäre, wie es vielleicht an der Stelle dann ursprünglich mal gemeint war. Also diese beiden Aspekte sind da drin, welche ich dann, wie gesagt, nochmal an Sie zurückspielen wollte, weil wir da in der 95. Sitzung drüber gesprochen haben. Ich mir allerdings, die Ausführungen haben Sie jeweils auch ins Protokoll geschafft, ich war mir trotzdem nicht ganz sicher, ob das die Mehrheitsmeinung tatsächlich ist und im Zweifelsfall auch immer noch ist.
Also vielleicht von meiner Seite eine Anmerkung. Ich finde dieser Satz, ehrlich gesagt, der ist schwer verständlich. Ich weiß gar nicht so genau, was wir damit sagen wollen. Ich glaube, wenn man den drin lässt, dann müsste man das besser erklären, was wir eigentlich genau meinen hier an dieser Stelle.
Also beziehen Sie sich auf den ersten, also a possible spillover effect of this draft amendment should also be taken into account.
Ja, auch der nächste. Mir ist nicht so ganz klar, welche Schwierigkeiten das denn jetzt genau sind in Bezug auf die Differenzierung nach geleasten Assets und so weiter. Ich finde das sehr abstrakt. Ich glaube, das müsste man, wenn man das bringt, verständlicher rüberbringen.
Ich glaube, ich hätte auch eine Herr Berger, bitte.
Ja, machen Sie zuerst, Herr Simeon.
Nee, ich wollte einfach nur sagen, also persönlich sehe ich insbesondere den zweiten Teil ehrlich gesagt auch gar nicht so kritisch. Damals, wenn ich mich recht entsinne, wurde es von Herrn Wich angeführt als Kriterium. Ich weiß nicht, ob er das noch ausführen möchte oder ob er es im Zweifelsfall auch erläutern kann.
Lang ist es her, aber ich glaube, war das nicht die Thematik, dass man dann tatsächlich wie so eine Art Büchertrennung, ist jetzt ein großes Wort, aber dass man im Prinzip ein getrenntes Tracking bräuchte für diese speziellen Zellen, die Spec-Verhältnisse hier und die normalen Leases. Das war, glaube ich, einfach der Grund. Mein Herzflug hängt da sicherlich nicht dran. Ja.
Also ja, das war der Punkt, den Sie angeführt hatten. Wie gesagt, ich persönlich bin mir nicht sicher, wie problematisch das wirklich ist. Oder andersrum gesagt, ob das nicht ohnehin in einer gewissen Form bereits zu trennen ist von den Beständen. Und deswegen hätte ich jetzt dieses Argument auch nicht als zwingend notwendig sozusagen jetzt in der Stellungnahme erachtet, aber wollte natürlich trotzdem erstmal das wiedergeben, was in dem Protokoll ja erstmal als Konsens aufgeführt war.
Wobei natürlich die Measurement Uncertainty schon ein Aspekt ist. Der wird zumindest immer wieder ins Feld geführt, ja, dass man sagt, naja, jetzt muss ich natürlich gewisse Schätzungen anstellen, wie die Rückflüsse sind bei variablen Zahlungen, die ja genau der Grund damals waren, warum man sie in IFRS 16 in der Basisversion nicht eingefügt hatte. Das mit der Trennung in den Büchern, Stefan, das sehe ich auch so, ich glaube, aber das ist wahrscheinlich immer so ein bisschen so ein Systemargument, weil ich das ja sozusagen irgendwie durch eine Engine schicken muss und dann dem einen sagen muss, bei dem musst du variable Raten voll berücksichtigen, bei der anderen eben nicht. Das sehe ich auch. Vielleicht könnte man, im Zweifel würde ich persönlich die Präferenz, diesen Punkt mit der Büchertrennung quasi rausnehmen und dafür lieber das Argument mit der Measurement Uncertainty ausbauen, weil da steht ja in der Basis for Conclusion drin, naja, es war ja mal mein Gebäude und ich könnte ja alles schätzen und es wäre ja gar nicht so schwierig, weil ich muss ja ein Fair Value ermitteln können. Das Problem ist, ich muss es halt ongoing machen. Ich habe ja Estimate Changes drin. So habe ich die Proposals verstanden.
Finde ich auch einen guten Vorschlag, dass man den zweiten Halbsatz einfach mehr betont zu sagen, ja, genau.
Dem kann ich mich auch gut anschließen. Nur noch mal eine Frage, heißt das dann, dass der erste Satz dann gestrichen werden sollte oder mit dem Spillover? Also ich persönlich finde, der ist halt stark erklärungsbedürftig und ich glaube, wir brauchen ihn nicht zwingend. Also ich würde nur den zweiten Satz, wie eben dargestellt, von dir, Stefan, von Ihnen, Herr Berger, umstellen. Das wäre jetzt, würde ich das glaube, sich das am schnellsten umbauen ließen.
Das könnte ich auch. Das wäre auch meine Präferenz.
Dann würde ich das genauso machen. Gibt es noch weitere Anmerkungen zu Frage 1?
Also ich hätte noch zwei kleine, eher Kleinigkeiten, Wording-Anmerkungen vielleicht. Ja. Ja, in dem Satz davor steht, der mit conceptually anfängt, dass nur fixe Zahlungen berücksichtigt werden. Da wäre vielleicht mal ein Vorschlag zu sagen, dass eben variable Zahlungen, die nicht auf dem Index oder Rate basieren, nicht einbezogen werden. Denn genau genommen stimmt der Satz ja nicht. Ne? 1627 listet ja noch andere Faktoren, andere Zahlungen auf, die einbezogen werden müssen. Vielleicht dreht man es besser um. Und dann die letzte, auch eher Wording-Anmerkung in dem letzten Absatz, erster Satz, da hatte ich mich gefragt, ob man den Teil, der anfängt, also in our opinion would make more sense to review this topic as part of the upcoming PIR, und dann dieser since for some sale spec transaction there's no guidance in the literature. Da habe ich mich gefragt, ob man das braucht und was wir eigentlich genau damit sagen wollen. Ob wir vielleicht einfach diesen Teil mit Sins und Literature da rausnehmen. Weil ich glaube, der Rest passt. Aber da fand ich es ein bisschen unklar, was wir eigentlich damit meinen. Also nur als Anregung, ja. Das hat, glaube ich, auch nicht... Oder ich konnte den Mehrwert jetzt nicht erkennen. Aber es ist Kleinkram, ja. Also,
mir setze ich gerne um.
Ist das okay? Wie sehen das die anderen? Ja?
Ja, Ordnung.
Dann scheint es mir aber so, als ob Sie zu Frage 1 keine weiteren Anmerkungen hätten. Was uns dann folgerichtig zu Frage 2 führen würde. Da geht es ja um die Transition, die vorgesehen ist. Da hatten wir uns in der 95. Sitzung drüber unterhalten, von daher auch schon wieder eine Weile her. Da war es so, dass der Konsens letztendlich war, dass hinsichtlich möglicher Übergangsvorschriften sollte sich die vom IASB vorgeschlagene Regelung oder gegebenenfalls die vom IFSA vorgeschlagene Alternative nur auf Sale- und Leaseback-Transaktionen beziehen, welche in der aktuellen Periode sowie deren Vorperiode bzw. Vergleichsperiode abgeschlossen wurden und somit darüber hinaus bestehende Altverträge nicht betreffen. Das ist jetzt der Protokollteil, der sich dann relativ ähnlich natürlich dann auch hier als Beantwortung der Frage wiederfindet. Von daher auch noch mal die gleiche Frage wie vorhin. Ist das immer noch der aktuelle Erkenntnisstand? Und wenn ja, finden Sie den angemessen ausformuliert?
Also für mich ist es okay. Hier ist Marco Ebel.
Für mich passt das auch. Dem schließe ich mich gerne an.
Gut. Wenn dann nichts weiter inhaltlich ist, dann sind wir ja durch die Fragen des Entwurfs eigentlich durch. Die Anmerkungen beziehen sich dementsprechend auf Frage 1, sind vermutlich eher, oder ich würde sagen, eher redaktioneller Natur, weil es ja das Ganze jetzt nicht grundsätzlich in Frage stellt. Die Frage ist dann jetzt, die noch übrig bleibt, zum weiteren Vorgehen. Wollen wir das nochmal im Umlaufverfahren dann finalisieren oder sagen Sie, das kann hier auf der Geschäftsstelle sozusagen angepasst werden und dann halt auf der Basis versendet werden an IASB und EFRAG informativ?
Für mich wäre Letzteres ausreichend.
Hier auch würde Letzteres reichen.
Ja, für mich auch.
Ja. Ja.
Für dich auch?
Ja, ich... Ja, Moritz hat schon bei Ihnen ein bisschen jetzt gezuckt, Herr Zimniok. Also,
ja. Naja, er ist ja derjenige, der da sein Zeichen drunter setzt.
Ja.
Nein, von daher ist mein Eindruck, dass wir das Thema für heute und auch für bis auf Weiteres erschlagen haben.
Dann wollen wir mal sehen, was das IASB draus soll. Ich finde es ja auch gut, dass wir bei der Frage 1 mal einen konkreten Gegenvorschlag im Prinzip machen, mal einen Flock einschlagen. Dann haben alle Beteiligten ein bisschen was, wo sie sich dran reiben können. Ich meine, wir hatten ja schon besprochen, dass es jetzt konzeptionell auch nicht so das Gelbe vom Ei ist, aber und ich vermute, das wird auch die erste Reaktion natürlich sein. Abgrenzungsposten sind ja immer nicht so beliebt, aber ich finde das auch gut, damit mal ins Rennen zu gehen und bin aber echt gespannt auf die Reaktionen. Also ich finde das in Ordnung.
Also wir sind in guter Gesellschaft, eine namhafte Big Four.
Ja, ja, ja.
Das ist vor. Carsten, habt ihr bei uns abgeschrieben, oder?
Ich weiß jetzt gar nicht, ist der veröffentlicht, unser Comment Letter? Oder?
Ja, der ist veröffentlicht und es geht in eine ganz ähnliche Richtung.
Naja, es geht in eine andere Richtung, ne? Denn ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir, wenn ich mich richtig erinnere jetzt, das ist auch schon eine Weile her, dass wir es diskutiert haben, eher gesagt haben, dass wir die Bewertung des Right-of-Use-Assets nicht anfassen und dann eben in Höhe sozusagen der verbleibenden Differenzen Abgrenzungsposten vorschlagen. Während hier ja der Vorschlag ist, auch die Erstbewertung des Right-of-Use-Assets aus dem Leaseback anzufassen und bei vollständig variablen Zahlungen, sprich ein Right-of-Use-Asset mit Null anzusetzen. Ne? Das war auch eine andere Stoßrichtung von dem Vorschlag ursprünglich mal, denn der Vorschlag war ja eigentlich zu sagen, okay, Diskussion im IFRIC zumindest war ja, dass das ausreichend Guidance für die Erstbewertung vorhanden ist, dass das Thema eigentlich nur in der Folgebewertung auftaucht. Aber das hatten wir, glaube ich, auch in den letzten Sitzungen hier schon diskutiert, ja, dass eben hiermit wird ja dann auch die Erstbewertung des Right-of-Use-Assets aus dem Sale-Leaseback angegangen, nämlich bei vollständig variablen Zahlungen auf Null. Das wäre also eine weitergehende Änderung, die hier ja vorgeschlagen wird. Ne? Das haben wir, glaube ich, letztes Mal aber auch schon diskutiert. Ja, ja. Deswegen habe ich das jetzt nicht nochmal angebracht.
dir noch was am Herzen?
Nee, also wie gesagt, konzeptionell glaube ich, kann man das natürlich so rum und so rumwenden, aber ich finde es schon gut, wenn wir mit der konkreten Idee einfach mal vorstellig werden. Wir sind ja in der Tat nicht die Einzigen, die zumindest grundsätzlich sagen, okay, wir haben ein Thema damit und denken mal über eine Art von anderer Abgrenzungsmethodik vielleicht nach, um das Thema hier ein bisschen zu entschlacken, weil so ist es halt echt aufwendig. Ne? Okay. Ja, dann wären wir damit durch. Vielen Dank. Und der Effizienzmeister Peter Zimjok hat...
Der Effizienzmeister ist natürlich der Fachausschuss, in dem er sich ganz klar positioniert hat in der letzten Sitzung und sozusagen die Steilvorlage dann auch geliefert hat. So, und nach meinem Verständnis war das der letzte Programmpunkt für heute, ne?
Damit wären wir durch, ja. Jetzt haben wir aus einem riesen Rückstand einen riesen Vorlauf gemacht, wunderbar. Nee, dann wären wir damit durch mit Top 3 und das hieße auch, wir wären durch mit der Sitzung für heute. Wir haben jetzt noch auf der Agenda dann für morgen nächste Runde im Peer FS 10-12 und einen ersten größeren Slot auch zu Range Regulation. Und mal gucken, wie weit wir uns da dem Thema annähern. Und dann hat Herr Zimbock am Ende wieder die Möglichkeit, dann Zeit reinzuholen mit BCUCC. Ja, ich baue da auf dich.
Ich glaube nicht.
Okay, gut, ja. Gibt es noch Anmerkungen oder Anregungen? Sonst würde ich sagen, sind wir für heute durch.
Prima.
Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank für die effiziente Sitzung und dann sehen wir uns morgen früh in alter Frische um 8.
Wunderbar.
Danke.
Tschüss.
Danke. Tschüss.
Danke.
Tschüss. Ja.